HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Internet und Social Media haben unser Leben verändert und auch uns selbst. Wie sich der Umgang mit digitalen Medien auf unsere Psyche auswirkt, was uns Probleme bereitet, aber auch was uns hilft, das untersucht Jan Kalbitzer. Er ist Psychiater und leitet an der Berliner Charité das Zentrum für Internet und seelische Gesundheit. In seinem Buch Digitale Paranoia plädiert er dafür, dass wir unser Verhältnis zum Internet überprüfen und es auf gesunde Weise nutzen. Aber wie geht das? Und kann die totale Abstinenz, wie es Grünen-Chef Robert Habeck vorgemacht hat, eine Lösung sein? Das möchte ich wissen von Jan Kalbitzer jetzt in HR Info, das Interview. Herr Kalbitzer, Sie untersuchen ja als Psychiater die Auswirkungen des Internets auf unsere Psyche. Wenn Sie sich jetzt selbst mal auf die Couch legen müssten, wie steht's um Sie persönlich? Gibt's eine Diagnose?
Oh ja, ich probiere alles an mir selber aus und deswegen habe ich da vielleicht auch so eine deutliche Meinung zu. Ich glaube, bei mir ist das eine Neugier zusammen mit einer Weltflucht, die mich manchmal dazu bringt, viel Zeit mit Smartgeräten zu verbringen. Also ich habe die verrücktesten Versuche gemacht. Ich habe irgendwann ausprobiert. Ich habe gesagt, Internetsucht sagen ja immer alle und ich rede da theoretisch drüber und ich sehe Patienten, aber wie fühlt sich das eigentlich an und was passiert mit mir, wenn ich mich abschalte? Und ich habe auf meinem Smartgerät alles, was mit Internet zu tun hatte, ausgeschaltet und hatte nur noch diese Restfunktion, telefonieren, SMS und dann hatte ich noch irgendwie eine App zum Bücherlesen und die Wetter-App. Und ich habe das dann nachher mal gemonitort, 2 Stunden am Tag damit verbracht, das Wetter anzugucken und diesen Büchern rumzulesen und am Ende hatte ich nur noch die Bibel drauf und habe mich am Ende 2 Stunden, 2, 3 Stunden täglich nicht so rumsaß irgendwo. Die Situation, wo man irgendwie eigentlich sonst nichts tun würde oder sich so vor dem Alltag flieht, dann daddelt man ja so rum, habe ich manchmal 2, 3 Stunden mit Bibellesen und einer Wetter-App verbracht. Und ich musste denken an eine Situation, die ich mit einem Freund hatte, als wir mal wandern waren in der Bergstraße da in Hessen. Da waren wir in so einer Jugendherberge, da gab es noch keine Smartphones. Und da lag er neben mir auf dem Bett. Ich glaube, 2 Stunden lang hat sein Labello in die Luft geworfen. Ja, einfach so immer wieder hoch und meinte so, das wäre so eine Sache, die würde er immer tun, wenn er nichts zu tun hat. Und ich denke, das ist dem sehr ähnlich. Also ich habe da so ein Daddelverhalten, würde ich sagen, wenn mir einerseits so der Alltag ein bisschen zu nervig wird und ich mich gerade so ein bisschen rausziehen will oder wenn ich auch neugierig bin auf neue Dinge.
So ist offensichtlich der Psychiater zu seinem Fachgebiet gekommen. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie groß ist bei Ihnen das Suchtpotenzial?
Ja, das ist so eine Sache. Sucht würde ja bedeuten, dass es sich fortsetzt und man nicht mehr rauskommt. Also ich stürze mich auf neue Dinge und finde die total faszinierend und versinke da auch sehr stark drin. Aber was den Unterschied zur Sucht ausmacht, und deswegen finde ich den Suchtbegriff in Bezug auf technische Dinge so schwierig, überhaupt Verhaltenssüchte, also wir sprechen ja von Verhaltenssüchten oder stoffgebundenen Süchten, also stoffgebundenen Süchten und nicht stoffgebundenen Süchten, besser gesagt. Und diese Verhaltenssüchte, die man in Bezug auf das Internet entwickeln kann, da bin ich sehr, sehr kritisch, weil sie ja immer wieder einfach aufhören. Also ich habe dann auf Twitter ganz viel Zeit verbracht, als ich das ausprobiert habe und irgendwann hat es mich halt gelangweilt. Wenn Sie von Alkohol abhängig sind, dann trinken Sie ja nicht ganz viel, werden süchtig und dann hören Sie einfach wieder auf, weil es Sie langweilt. Und da sehe ich einen wesentlichen Unterschied in vielen Verhaltensweisen in Bezug auf das Internet zu den klassischen Süchten, dass man eben nicht diese Schwierigkeiten hat wieder, ja, das auch nicht, wobei das auch bei Substanzen nicht immer der Fall ist, da gibt es auch eine psychologische Komponente, aber es ist so, dass einfach irgendwann Langeweile eintritt, jetzt mit Facebook auch. Es waren ganz viele Leute, die viel Zeit auf Facebook verbracht haben, wo man gesagt hat, die brauchen das soziale Feedback, die werden süchtig nach den Rückmeldungen und irgendwann haben sie die Schnauze voll und hören auf. Oder auch Jugendliche, die ganz viel zocken und das ganz viel machen und dann auf einmal kommt irgendwas, sie verlieben sich in jemanden und dann ist das wie mit Rauchen, man hört einfach auf.
Und es
nur,
geht.
Dass es beim Und es geht, nur dass es beim Internet anders ist als beim Rauchen. Sie haben dann, ich will mal so sagen, die ich erlebt habe, die haben nicht diese Entzugserscheinung oder die brauchten keinen Ersatz für Nikotinkaugummis wie beim Rauchen, sondern die konnten einfach von einem Tag auf den anderen aufhören und sagen, ich habe jetzt was Besseres.
Letzte Woche hat uns alle beschäftigt der Fall Robert Habeck. Der Grünen-Chef hat seine Accounts bei Twitter und Facebook gelöscht, ist ausgestiegen aus Social Media. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie das gehört haben?
Ich finde das dramatisch, ich finde das traurig. Diese einfachen Antworten, also dass jemand, der, das ist hochgradig unangenehm und man ist da in einer Ausnahmesituation, wenn so viele Sachen von einem öffentlich werden. Mhm. Und es ist ganz wichtig, sich ein bisschen Zeit zu lassen, zu überlegen, welche Strategie wende ich jetzt an, aber so eine pauschale Vereinfachung anzuwenden. Also es ging ja nicht nur um diese Datenleaks, sondern es ging auch darum, dass er zweimal gesagt hat, wenn mehr Grün gewählt wird, dann wird das Bundesland endlich demokratisch.
Das ging um Thüringen, ne?
Genau, und vorher ging es um Bayern, ne? Und da hat er sich so ein bisschen falsch ausgedrückt, wenn man das höflich formulieren will. Und er hat die Schuld auf Twitter geschoben, dass es so eine Atmosphäre ist, in der man dazu angeregt wird, sowas zu sagen. Und das sind, also die Technologie, die uns da begegnet, hat einen wesentlichen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Ich finde, so pauschale Antworten für jemanden in dem Alter, der so viel Zeit damit verbringt, dürftig und von der Vorbildsfunktion her schlecht, weil es auch, nämlich auch darum geht, dass dieser digitale Raum ja bestehen bleibt, in dem wir interagieren. Und deswegen müssen da Leute hin, die vernünftige Umgangsformen haben und sagen, wir setzen uns für eine gute Gesellschaft ein. Und wenn die Leute sagen, nee, also das macht mich aggressiv, ich gehe da raus, statt zu sagen, ich setze mich für besseres Miteinander ein, dann finde ich das wirklich traurig.
Ich merke schon, Sie sind da sehr emotional beteiligt. Warum regt Sie das Thema so auf? Ich habe gedacht, Mensch, der Mann ist ein gutes Vorbild für viele. Der betreibt eine richtig gute Selbsttherapie, der geht damit richtig vernünftig um. Habe ich jetzt mal so als Laie gedacht.
Na, die Sache ist, was mich ärgert, das ärgert mich als Privatperson, das ist, dass wir einen großen Teil unserer Gesellschaft in digitalen Medien haben. Jetzt nicht nur soziale Medien, sondern zum Beispiel auch Zeitungen, in denen argumentiert wird. Da findet mittlerweile viel statt in diesem digitalen Raum. Und wir müssen uns um diesen digitalen Raum bemühen. Und gerade wenn es so komplex erscheint, die Welt erscheint wahnsinnig komplex zurzeit. Mhm. Und es gibt immer mehr Zulauf zu Menschen, die mit einfachen Antworten kommen und sagen, wir haben eine einfache Lösung. Da finde ich es ganz wichtig, dass gerade Politiker in so Spitzenpositionen sich nicht den einfachen Ausweg wählen, sondern sagen, man versucht auf eine komplexe Realität mit komplexen und auch schwierigen Antworten zu reagieren. Nämlich, ich bleibe weiter in so einem Umfeld und kämpfe darum, dass es ein besseres Umfeld wird.
Bleiben wir doch mal gerade noch bei Ihrer ganz persönlichen Wut. Das finde ich ganz spannend eigentlich, wenn man sich die Debatte zum Fall Habeck anschaut. Die einen finden seinen Schritt mutig, andere finden es feige und übertrieben. Zuerst gab es ja den Shitstorm zu seinem Thüringen-Video und dann nach seinem Ausstieg bei Twitter und Facebook, dann gab es noch mehr Häme und Hasskommentare im Netz. Warum ist das Internet ein Raum und vor allem natürlich Social Media, wo viele gleich so hochkochen? Das habe ich ja gerade auch bei Ihnen gesehen, Sie sind auch irgendwie richtig wütend geworden. Also warum ist das Internet so ein Raum, wo offenbar auch so viel Hass und Wut freigesetzt wird? Was passiert da in den Menschen?
Also wir reden ja jetzt im Radio, auch wenn das digital übertragen wird. Mir geht es um eine politische Debatte und das würde mich genauso aufregen, wenn sich jemand aus einem anderen Rahmen zurückzieht. Also nehmen wir an, wir machen Hochschulpolitik und dann sagt ein Professor, ich diskutiere nicht mehr mit den Studenten, die sind so aggressiv. Das ist ja ein Vereinfachungsverhalten, was mich da besorgt. Ich glaube nicht, dass das Internet so aggressiv macht, sondern man sieht viele Dinge, die aggressiv sind. Das ist die eine Sache. Das Internet per se macht überhaupt nicht aggressiv. Es gibt in bestimmten sozialen Medien Strukturen, die aggressiv machen können. Nämlich, dass die Betreiber von sozialen Medien, die das mit Werbung kommerziell verarbeiten, daran interessiert sind, dass man länger auf einer Seite verweilt und zum Beispiel emotional daran gebunden ist. Und wenn man viel kommentieren kann und sich da viel gestritten wird, bleiben die Leute länger da und dann werden auch die Werbebanner länger angeguckt und dann kriegen die mehr Geld für ihre Seite. Das ist ein großes Problem, was dazu beiträgt, dass in sozialen Medien so eine Emotionalisierung stattfindet, die auch sehr negativ sein kann. Das viel Wichtigere für mich ist aber, dass wir einen Raum haben, in dem noch zu wenig Regeln herrschen, in dem manche Menschen Regeln zu stark und auch ungestraft übertreten. Aber wir dürfen deswegen nicht sagen, dass wir den Raum deswegen verlassen, sondern wir müssen uns um ihn bemühen, um der Menschen willen, die ihn brauchen. Ich habe einfach viele Patienten auch, die sagen, ich informiere mich in sozialen Medien, ich tausche mich damit anderen Leuten aus. Und wenn so Leute, so Spitzenpolitiker, die einen Einfluss haben, die Follower haben, die sie beeinflussen können durch ihr Verhalten, rausgehen und sich nicht mehr darum bemühen, dann verlassen sie einen Teil unserer Gesellschaft. Und das mit einem sehr pauschalen Argument. Und das finde ich einfach tragisch. Und da geht es nicht um das Internet an sich, das gilt auch für andere Räume.
Herr Info, das Interview mit Jan Kalbitzer, Psychiater, Autor und Leiter des Zentrums für Internet und seelische Gesundheit an der Berliner Charité. Wir waren gerade beim Stichwort Hass im Netz. Da sind Sie ja auch ganz persönlich ein gebranntes Kind. Sie haben vor ein paar Jahren auch mal einen großen Shitstorm erlebt. Da haben Sie sich in einem wissenschaftlichen Artikel mit der Frage beschäftigt, ob Twitter Psychosen auslösen könne. Bei einer Psychose, habe ich extra noch nachgelesen, treten Wahnvorstellungen und Halluzinationen auf. Was hatten Sie für Reaktionen darauf?
Na, das Spannende war, dass die Leute damals ungefähr so auf mich reagiert haben, wie ich jetzt auf den Habeck. Weil ich vom Internet keine Ahnung hatte und einfach pauschal Sachen dazu gesagt habe. Und es war halt die Sorge, da kommt jetzt ein Arzt und der stellt sich mit so einem Artikel dann nachher in die Medien und sagt, pass auf Leute, das Internet macht verrückt. Mhm. Und da haben auf Twitter viele Leute reagiert und gesagt, das geht überhaupt nicht. Hier finden ganz spannende Diskussionen statt. Da waren Psychologen und Psychiater, die einen großen Einfluss hatten und gesagt haben, also das ist absolut inakzeptabel, sich mit so einem Artikel hinzustellen und das Internet so pauschal zu verdammen. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht getan in dem Ausmaß und das war deren Sorgen. Die haben sehr intensiv auf mich reagiert und ich war damals sehr dankbar für diese starke Reaktion, weil ich so viel dadurch gelernt habe. Und ich habe dann angefangen, mit denen zu diskutieren.
Was haben Sie dabei gelernt?
Also zum einen habe ich gelernt, wenn man in so einen Shitstorm gerät, dann hilft es überhaupt nicht, die Decke über den Kopf zu ziehen und danach scheibchenweise irgendwie zu reagieren. Sondern entweder man geht ganz raus in sozialen Medien und wartet, bis es vorbeizieht. Das tun die mittlerweile immer mehr. Oder man gibt sich der Diskussion so hin, dass es einigermaßen rational bleibt.
Sie hatten sich aber kurzzeitig ausgeklinkt, habe ich nachgelesen. Ne? Sie hatten zu Hause allerdings nur mal den Router ausgeschaltet, eine Zeit lang.
Nein. Also mein Twitter-Account war noch da damals, aber ich bin dann nach Hause gegangen und ich kann jetzt nicht mehr. Dann habe ich den Stecker rausgezogen. Das war eher so ein Ritual, will ich mal sagen, um da wieder rauszukommen aus diesem Gefühl, ständig irgendwie in der internationalen Debatte drin zu stecken. Das war eine internationale Diskussion, wo bekannte Journalisten und Wissenschaftler mit Hunderttausenden an Followern mich auf Twitter angegriffen haben. Und ich hatte damals, glaube ich, 13 Follower. Und das war eine irre Belastung, diese Diskussion, weil die ja auch gar nicht auf mich reagiert haben. Die haben oft dann nur über mich geschrieben. Mhm. Und ich habe damals vieles erlebt, was Leute, die jetzt als Hass erfüllt wahrgenommen werden, auch erleben. Nämlich, dass man sich angegriffen fühlt von jemandem, der viel größer ist da und dann reagiert man da drauf und der reagiert selbst nicht zurück, weil er so viele Antworten kriegt. Also jemand wie Robert Habeck oder andere große Politiker, bekannte Politiker, die dann viele Leute haben, die ihnen schreiben, die denken, ach, das ist nur wieder einer, der rummeckern will. Aber die Einzelperson, die da schreibt, nimmt sich vielleicht gar nicht als Rummeckerer wahr, sondern denkt, Mensch, ich habe da was gemerkt, das geht mich wirklich an, das interessiert mich wirklich, ich muss da mit dir drüber reden. Und das ist so eine falsche Intimität, die da erzeugt wird. Also da steht jemand, ein Spitzenpolitiker, sehr persönlich, mit persönlichen Fotos, irgendwo in sozialen Medien, reagiert auch ganz persönlich. Und dann stört mich irgendwas, wo ich mich sehr persönlich betroffen fühle. Zum Beispiel, dass die Partei gerade zugestimmt hat, dass irgendein Flughafen erweitert wird in der Nähe meines Wohnortes und schreibt den dann an. Und dann reagiert er gar nicht über mich oder vielleicht sogar herablassend oder so ein bisschen spöttisch. Und das macht wahnsinnig hilflos und aggressiv, in dieser Position zu sein. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist.
Was hat Sie denn damals an dem Thema gepackt, dass Sie gesagt haben, ich muss das unbedingt wissenschaftlich untersuchen?
Also die ursprüngliche Studie haben wir gemacht, weil mich die Online-Werbung so beeindruckt hat in ihrem Effekt auf Patienten. Das heißt, diese individualisierte Werbung, die man geschaltet kriegt, wenn man was sucht, die kann ja dazu führen, dass man das Gefühl hat, ich werde verfolgt. Angela Merkel hat das mal auf der CeBIT gesagt, dass sie sich von der Werbung verfolgt fühlt im Internet.
Ich kenne das auch, ja.
Genau, und das hat auch Menschen, die eine Prädisposition haben, sich verfolgt zu fühlen im Rahmen von so einer Psychose, aus meiner Sicht einen verheerenden Einfluss. Und das wollten wir untersuchen. Wir haben da keine abschließenden Daten zu gekriegt, weil wir nicht genug Leute hatten, die wir hätten untersuchen können. Also so ein großes Phänomen ist es nicht. Aber ich finde, selbst wenn man den Verdacht hat, dass so individualisierte Werbung solche Effekte haben kann, dann muss man damit vorsichtiger umgehen. Ich finde die Art und Weise, wie das gerade stattfindet, problematisch. Und das ist das eigentliche Problem des Internets, die Kommerzialisierung. Die Kommerzialisierung des Internets ist das zentrale Problem und nicht, dass Menschen da wild miteinander streiten und auch Fehler machen im Lernen, wie man damit umgeht. Das ist ja total neu, eine riesige neue Welt. Da macht man Fehler, da passiert viel Mist. Dann lernt man das. Es ist ja auch schon so. Es gibt viel weniger Shitstürme in den letzten Jahren. Das hat sich total verändert. Das Kommunikationsverhalten vieler Menschen hat sich verändert. Zum Beispiel diese ganz langen E-Mails, wo jemand an die ganze Abteilung schreibt, das Klo geht schon wieder nicht. Die gibt es jetzt auch nicht mehr in ihrer Abteilung. Die gab es ganz am Anfang.
Ja,
aber am Anfang gab es sowas ja viel öfter mit E-Mails. Und wir lernen sowas. Wir lernen und wir müssen uns bemühen und keine pauschalen Antworten geben. Das frustriert mich. Aber da möchte ich sagen, das frustriert mich als Privatperson. Das ist jetzt nicht meine Meinung als Psychiater.
Aber es ist ja schon so, dass viele sich irgendwie überfordert fühlen. Also es ist ja auch so, dass ständig irgendwie das Smartphone rattert, blinkt, es klingelt minütlich. Die Apps sind ja auch so gemacht, dass sie ständig unsere Aufmerksamkeit fordern. Und wissen Sie zufälligerweise, was 2019 zu den Top-Vorsätzen, besonders der Jüngeren in Deutschland, gehört?
Da gab's weniger Zeit mit dem Smartphone.
Mhm. Laut einer repräsentativen Umfrage des Instituts Forsa hat sich jeder Zweite, und zwar aus der Altersgruppe zwischen 14 und 29 Jahren, vorgenommen, im neuen Jahr weniger online zu sein. Das zeigt doch, dass viele an sich selbst bemerken, dass sie da doch ein ziemliches Problem haben, oder?
Ja, aber auch schon wieder die negative Weltsicht. Also das, entschuldigen Sie, da muss ich wirklich mich als Privatperson wieder drüber aufhängen. Das ist doch, wir können uns doch freuen, dass die Jugendlichen so wahnsinnig klug sind, zu sehen, wir haben das total viel ausprobiert, ganz viel damit gemacht und jetzt machen wir weniger. Das ist doch positiv. Die reflektieren das und setzen sich damit auseinander und beschäftigen sich. Wir haben eine wahnsinnig kluge, gut umgängliche, gut ausgebildete, höfliche Jugend da draußen, die unheimlich intelligent lernt, mit neuer Technik umzugehen. Das müssen wir doch nicht die ganze Zeit verdammen und verteufeln und sagen, oh Gott, jetzt sagen Sie auch noch, Sie wollen weniger Zeit mit Ihren Smartphones verbringen. Das heißt ja, Sie haben vorher zu viel Zeit verbracht. Oh Gott, das ist ganz fürchterlich.
Naja,
Sie wollen es besser machen.
Das sagt diese Umfrage, aber aus seinem persönlichen Umfeld und von zu Hause aus kennt man das so nicht.
Was kennen Sie nicht? Die Vorsätze?
Dass man angeblich weniger online sein will, das kenne ich von meinen beiden Teenagern zu Hause zum Beispiel gar nicht.
Die Frage ist, ob die mit ihrer Mutter darüber reden. Also das ist ja sowieso so eine Sache mit dem Internet, ob die Eltern, die Erziehungsberechtigten immer die besten Ansprechpartner sind, um bestimmte Themen zu besprechen. Also auch bei Sexualität ist es ja auch so, dass man sagt, wir versuchen nicht, euch den Sex zu verbieten, sondern wir zeigen euch, wie man Kondome benutzt und dann versuchen wir uns nicht so viel einzumischen. Wir versuchen, vertrauensvolle Ansprechpartner zu sein, wenn es euch ganz dreckig geht, aber wir mischen uns nicht immer ständig ein. Und ich denke, bei Smartphones muss da was Ähnliches gelten. Ich finde da aber auch wichtig, dass man früher anfängt, mit Kindern damit umzugehen. Also dass man nicht erst sagt, irgendwie, die kriegen dann mit 12 ihr erstes Smartphone oder wann, mit welchem Alter das jetzt ist, fangen dann alle an, auf WhatsApp in den Klassen dann ihren Austausch zu haben. Dann wird da jemand total gemobbt und dann fangen alle an, sich einzumischen. Es gibt einen riesigen Streit. Ich finde es wichtig, dann zu sagen, dass man lieber 1-2 Jahre vorher anfängt, den Kindern das auf dem eigenen Smartphone zu zeigen, sie mal mit Verwandten kommunizieren lässt und zu sagen, schriftliche Nachrichten funktionieren ganz anders als gesprochene. Und in der Gruppe ist die Dynamik ganz anders, als wenn man zu zweit kommuniziert. Das kann man Menschen doch beibringen. Sowas finde ich wichtig. Aber ich glaube, dass Teenager jetzt nicht zu ihren Eltern gehen und sagen, also außer sie wollen ihren Eltern gefallen, weil sie mehr Taschengeld haben wollen, dass sie jetzt sagen,
ich detoxe dieses Jahr, jetzt.
Genau, ich mache jetzt Detox. Aber es gibt diese Jugendlichen und ich kenne ganz viele davon und ich finde das großartig, dass sie sich damit auseinandersetzen. Nur eins noch. Wir müssen doch mal fragen, was genau machen wir mit den Geräten? Die können ja ganz viel. Ich habe Ihnen ja schon das mit der Wetter-App und der Bibel gesagt, in der Zeit, die ich damit verbracht habe. Die Frage ist immer, was genau mache ich mit dem Gerät? Ich finde bedauerlich, wenn ein großer Teil unserer Kommunikation durch eine Glasscheibe in ein Metallgerät hinein funktioniert. Ich finde aber Kommunikation allgemein super. Viele Menschen nutzen Smartgeräte zum einen, um ganz viel mit Freunden zu kommunizieren und zum anderen, um Sport zu machen oder das zu nehmen, um sich zu messen. Ich finde den Sport gut, ich finde die Kommunikation gut, ich finde das Gerät nervig. Es wird andere Geräte in der Zukunft geben. Wir müssen aber nicht die Technik verteufeln, weil wir damit alles andere auch mit dem Bade ausschütten. Und das ist schade. Wir können sagen, das ist toll, dass ihr so viel chattet. Gibt es vielleicht andere Wege oder muss es immer über diesen Bildschirm sein? Weil das vielleicht auch schlecht für die Augen ist und die Strahlung nicht gut ist. Aber deswegen das Internet zu verteufeln, ist einfach falsch und zu einfach.
Jan Kalbitzer ist zu Gast in HR Info das Interview, Psychiater, Buchautor und Leiter des Zentrums für Internet und seelische Gesundheit an der Berliner Charité. Herr Kalbitzer, in unserer Sendung haben wir ein Ritual.
Kommt drauf an, was für Ritual. Ich bin mal gespannt.
Ja, also das ist unsere Interviewbox. Sie sind uns ja aus Berlin zugeschaltet gerade. Deswegen darf ich jetzt mal stellvertretend für Sie den Deckel aufmachen. Ja? Und Sie hören mal genau hin, was da für Sie rauskommt.
Glauben Sie, dass mit Ihrem Verstand wirklich irgendwas nicht in Ordnung ist?
Da ist alles in Ordnung, Doktor.
Herrgott nochmal, ihr alle redet unentwegt davon, wie scheußlich und unerträglich ihr es hier findet. Und dann habt ihr nicht die Courage, einfach abzuhauen? Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal. Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht.
Haben Sie das erkannt?
Nein, ich bin leider überhaupt kein Filmgucker. Also ich habe nie Filme geguckt.
Ich dachte, das muss jeder kennen, der Psychiater werden will. Es war ein kurzer Ausschnitt aus dem Filmklassiker Einer flog über das Kuckucksnest.
Ach, den habe ich auf Englisch geguckt, deswegen habe ich es nicht wiedererkannt, aber es ist auch schon Jahre her.
Der Film spielt ja in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt und handelt davon, wie der Neuankömmling McMurphy, gespielt von Jack Nicholson, die dort herrschende Ordnung in Frage stellt und letztlich aus den Fugen geraten lässt. Als Außenstehender hat man ja vor allem immer so zwei Klischees, wie Psychiater arbeiten. Das ist einmal der toffe Psychiater mit den ganz schwierigen Fällen in der geschlossenen Psychiatrie und dann so dieser softe Seelenklempner mit der eigenen Praxis mit Kordjackett und roter Couch. Ja. Wie muss man sich Ihre Forschungsarbeit an der Charité in Berlin vorstellen? Ihr Thema ist ja, wie das Internet sich auf unsere Psyche auswirkt. Da brauchen Sie, stelle ich mir vor, viele Testpersonen. Wie arbeiten Sie da?
Also, ich sitze in einem Büro und werte Daten aus, zum Beispiel auf Twitter oder Facebook, und gucke mir da Dialoge an. Ich habe auch versucht, zum Beispiel auf Twitter mich zu streiten mit Menschen, um zu gucken, wie Streitdynamiken funktionieren. Und was wir dann machen, ist, dass wir Interviews machen mit Patienten, die in Krisen sind und fragen, welche Rolle das Internet gespielt hat. Dazu gehen wir auf Stationen, auf offene Stationen, auch auf geschlossene Stationen und sprechen mit Menschen aus den Ambulanzen und vergleichen das dann zum Beispiel mit Menschen, die das Internet auch ganz viel nutzen, zum Beispiel beruflich oder einfach aus Leidenschaft, und denen es total gut damit geht. Also wir nehmen zum Beispiel jemanden, der sich meldet, weil er sagt, ich bin internetsüchtig, ich bin jeden Tag 14 Stunden am Zocken oder 14 Stunden im Internet und das ist zu viel, ich bin überfordert, und suchen dann nach jemandem, der Nerd ist zum Beispiel und sagt, ich bin auch jeden Tag 14 Stunden im Internet, mir geht's prima. Und die vergleichen wir dann. Und das mit den Menschen in der Krise, da fragen wir vor allem Menschen, die ganz allgemein eine Krise entwickelt haben und sagen, welche Rolle spielt das Internet, weil ganz lange Psychiater das gar nicht getan haben. Das ist so vernachlässigt worden. In Feuilletons immer die Debatte, das Internet macht uns alle verrückt. Aber wenn Menschen mit Burnout, Depressionen, Erschöpfung irgendwie in die Kliniken und zum Therapeuten kamen, dann war es ganz selten Thema, welche Rolle spielt eigentlich das Smartphone und das Internet, jedenfalls vor 5 Jahren, als wir so angefangen haben. Und das haben wir einfach gefragt, welche Rolle spielt es denn eigentlich? Und das fand ich hochgradig faszinierend, was wir da für Antworten kriegen. Weil dieses Pauschalurteil der Sucht halte ich komplett für falsch. Die meisten Menschen, die denken, dass sie süchtig sind, die haben ein komplexeres Problem mit dem Internet. Zum Beispiel, dass sie eine Depression haben und dann immer weiter da reinrutschen, weil ihnen das soziale Umfeld zu überfordernd ist oder auch die Arbeit. Und sie dann immer mehr versacken im Internet, wo sie die Herausforderung nicht so schwierig finden. Das ist dann aber keine Internetsucht. Mhm. Es gibt eine sehr kleine Gruppe an Menschen, wo man über den Begriff diskutieren kann, die zum Beispiel den ganzen Tag nur spielen, eigentlich aufhören wollen, aber das nicht mehr können, weil sie da so reingezogen sind. Auch ich finde den Suchtbegriff da schwierig, aber ich sehe auch die Argumente derer, die sagen, man kann den Suchtbegriff da anwenden, um den Menschen spezifisch zu helfen. Aber die meisten Menschen, die von Internetsucht sprechen und von Detox, die haben wesentlich komplexere Probleme, nämlich dass sie überfordert sind von der Komplexität unserer Gesellschaft zurzeit und sich entweder zurückziehen ins Netz oder auch, was ein Effekt ist, den wir oft sehen bei Menschen, die selbst unsicher und depressiv sind und in Krisen sind, wenn man das Gefühl hat, die Umwelt ist irgendwie bedrohlich, man hat Angst, dass irgendwas passieren könnte, man verliert den Job oder die Beziehung könnte irgendwie zerbrechen, dann versucht man, sein Umfeld möglichst gut im Auge zu behalten. Und das heißt dann, dass Menschen immer wieder checken, dieses Checking-Verhalten. Habe ich neue Nachrichten, die mir entweder was Gutes berichten, oder sind da neue Nachrichten, die ich beachten muss, um Böses abzuwenden? Das ist ein ganz wesentlicher Effekt. Und es gibt zumindest beim iPhone diesen kleinen Kreis, der sich dreht, wenn man etwas updatet. Dann zieht man so mit dem Finger nach unten und dann wird nach neuen Mails gesucht und dann dreht sich da oben so ein kleiner Kreisel. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den ich mit Psychotherapiepatienten bespreche als Frühwarnzeichen von Krisen. Wenn die wieder anfangen, häufiger ihre E-Mails abzudaten und danach zu suchen, ob sie neue Nachrichten haben. Weil das nämlich bedeutet, und das ist ein wesentlicher Punkt aus unserer Forschung, dass sie nicht mehr aus sich selbst heraus zufrieden sind. Sie warten darauf, dass etwas von außen kommt, was sie zufrieden macht oder glücklich macht oder ihnen hilft, glücklich zu werden, und haben das nicht mehr das Gefühl, das aus sich selbst heraus schaffen zu können. Und da ist das Internet sehr verführbar, weil man das Gefühl hat, das sind ganz viele Möglichkeiten, die könnten mir doch jetzt von außen helfen, etwas besser zu machen. Das kann auch temporär funktionieren, dass man in sozialen Medien anfängt, viel tolles soziales Feedback kriegt, wenn man eine radikale politische Meinung vertritt. Langfristig funktioniert das nicht, wenn man sich immer vom Außen abhängig macht. Da entsteht auch viel Wut und Frust, der sich auch in den sozialen Medien wieder abbildet. Und das ist das zentrale Problem, ob man es schafft, aus sich selbst heraus zufrieden zu sein oder ob man sich vom Außen abhängig macht.
Aber kann man denn sagen, dass die Zahl der Personen zugenommen hat, die wegen Problemen mit dem Internet zu Ihnen kommen oder überhaupt zum Arzt gehen?
Klar. Es gibt mehr Internet, es gibt mehr Internetnutzer und es gibt mehr Psychiater, die davor warnen, dass das Internet verrückt macht. Dann kommen mehr Leute in die Praxis. Das gab es aber auch schon immer so. Also Möglichkeiten können einen stressen und Dinge anstrengend machen. Und da gibt es natürlich beim Internet mehr, weil das Internet so zentral in unserem Leben ist. Dann fällt irgendwo ein Server aus, die Kühlschränke im Supermarkt gehen aus, dann wird die Milch schlecht, dann haben die Leute ein Internetproblem. Das heißt, überall sind Internetprobleme, deswegen kommen natürlich mehr Menschen damit dazu in die Praxis. Was dahinter steckt, ist aber was anderes. Dahinter steckt, dass Menschen das Gefühl vermittelt wird, dass sie in einer bedrohlichen Welt leben. Und ich glaube, dass da die Medien eine sehr zentrale Verantwortung haben. Das ist wie beim Essen, wo mehr verkauft wird, wenn man mehr Zucker und mehr Fett reintut. In Medien werden mehr Nachrichten verkauft, wenn man mehr Dramatik reintut und mehr Warnungen reintut. Und dadurch haben ganz viele oder immer mehr Menschen das Gefühl, die Welt um uns herum ist irgendwie bedrohlich. Und wenn man Angst hat, dass die Welt um einen herum bedrohlich ist, dann fangen genau diese Sachen an. Man fängt an zu pauschalisieren, weil man sich überfordert fühlt, so wie der Habeck das jetzt ein bisschen macht und sagt, das ist alles schlecht, das mache ich aus. Und man fängt an, auch aggressiver auf Leute zu reagieren, die man als bedrohlich wahrnimmt. Und das ist aber kein Problem des Internets an sich, sondern es ist auch ein Problem derer, die über das Internet Nachrichten verbreiten. Und da gehören auch Medienhäuser dazu.
Deswegen haben Sie Ihr Buch Digitale Paranoia genannt, Online bleiben, ohne den Verstand zu verlieren. Und Sie plädieren dafür, dass sich jeder erstmal sein Online-Verhalten selbstkritisch anguckt, mithilfe einiger Experimente, die Sie vorstellen in dem Buch, um die Ressourcen des Internets, wie Sie schreiben, auf gesunde Weise zu nutzen. Das klingt total gut, aber was heißt das? Was ist ein gesunder Umgang mit dem Internet für Sie?
Ich kann Ihnen mal sagen, wie ich, was für mich der wesentlichste Punkt war, gesund mit meinem Smartphone umzugehen. Ich habe mir von meiner Frau, die sehr nett, aber auch sehr, sehr, ich will mal sagen, sie ist nicht streng, aber sie, wenn ich sie etwas bitte, dann tut sie das auch.
Sie ist auch Psychotherapeutin,
Sie ist Psychotherapeutin, genau. Und ich habe sie gebeten, über die Kindersicherung den Browser auf meinem Smartphone auszuschalten. Und ich habe Zufallspasswörter für meine Arbeits-E-Mails. Das sind die beiden Sachen, wo ich mich schwer abgrenzen kann, so von Arbeit und von Nachrichten. Ich lese einfach Wahnsinn. Ich habe immer viel Zeitung gelesen und ich habe auf meinem Smartphone keine Zeitung und ich kann mit dem Browser auch keine Zeitung lesen und ich empfange keine Arbeits-E-Mails. Und meine Mobilnummer hat niemand von meiner Arbeit und kein beruflicher Kontakt. Ich habe eine Festnetznummer, die weitergeleitet wird unter der Woche auf meine Handynummer und am Wochenende und abends schalte ich das ab. Und dann ist es ein privates Smartphone. Und das war für mich der wesentlichste Punkt, um einen gesunden Umgang mit dem Smartgerät zu haben. Und dann habe ich mir für den Browser, der für mich eine große Verlockung darstellt, weil ich, also ob es Kochrezepte sind oder Nachrichten oder was auch immer, was man da alles finden kann, ich verliere mich da sehr gerne, den benutze ich nur an bestimmten Orten. Also ich browse zum Beispiel nicht im Schlafzimmer. Ich würde aber im Schlafzimmer ein Smartgerät nutzen, um Filme zu gucken. Man muss halt gucken, was man damit macht. Aber auf jeden Fall war es für mich wichtig, dass mein Smartphone, mein privates Smartphone, abends und am Wochenende ein privates Smartphone ist. Das hat für mich zu viel Verbesserung der Lebensqualität geführt.
Würde es nicht auch was bringen, wenn man ähnlich wie Robert Habeck zumindest für eine bestimmte Zeit einfach aussteigt aus Social Media? Also manche nennen das ja auch Social Media Fasten.
Also Fasten, das ist wieder so ein Ausdruck. Also ich habe meinen Twitter-Account auch gerade ausgeschaltet. Ich bin gerade so, ich finde, es ist noch so ein bisschen Urlaubszeit. Die Leute sind noch nicht so viel am Arbeiten jetzt zum Jahresanfang. Ich mag diese ruhige Atmosphäre. Ich lese gerade ganz viel wissenschaftliche Artikel und schreibe viel. Und da reagiere ich nicht so gerne auf Twitter. Und ich finde es immer ein unangenehmes Gefühl, dass mein Account da steht, jemand schreibt mich an und ich antworte nicht. Ich finde, wenn man da steht, dann sollte man auch bereit sein zu antworten. Dann schalte ich den ab. Bin ich halt mal ein paar Wochen nicht da, schalte ich ihn wieder an, komme ich wieder. Ich finde es richtig, das ab und zu mal abzuschalten. Aber diese Sache zu sagen, ich bin da draußen überfordert, deswegen ist das schlecht, deswegen muss man das ausmachen, das finde ich nicht gut. Da muss man gucken, wie man das so filtert, dass man einen guten Umgang damit hinkriegt. Und ein Ansatz ist zumindest schon mal, ich bin ein Freund von diesen Zufallspasswörtern. Das ist ein Experiment, was ich aus dem Buch sehr empfehle. Wenn man Schwierigkeiten hat, das selbst zu regulieren, dann tippt man ein 12- oder 14-stelliges Zufallspasswort auf seiner Tastatur irgendwie ein mit Zahlen und Buchstaben und Zeichen und gibt das dann zum Beispiel auf dem Arbeitsrechner oder im Büro ein als neues Passwort für die Arbeits-E-Mail oder für Twitter oder so. Und Und dann kann man es nirgendwo anders nutzen, weil das Zufallspasswort, was man sich nicht merken kann, nur in diesem einen Ort und nur auf dem einen Gerät ist. Das ist so eine Regulationshilfe, wenn einem das sehr schwer fällt.
In 3 Monaten werden Sie Ihre Forschungsarbeit an der Charité beenden und hauptsächlich dann als schreibender Hausmann und Familienvater tätig sein. Sie sind Vater von 2 Jungs im Alter von 2 und 5 Jahren. Da spielt das Internet wahrscheinlich noch keine Rolle. Proben Sie da auch so eine Art Rückzugs? Wirkt ein bisschen so.
Nee, ach nein. Also ich habe 3 Jobs gleichzeitig gemacht in den letzten Jahren. Ich habe Bücher geschrieben und ich habe ein bisschen in der Praxis meiner Frau mitgearbeitet und ich habe geforscht und habe einfach sehr viel Zeit für mich in Anspruch genommen als Mann. Und meine Frau hatte in der Zeit Lust, sich mehr um die Kinder zu kümmern. Das haben wir 4 Jahre so gemacht und jetzt sagen wir, es ist in der Zeit, das zu tauschen. Jetzt mache ich mehr zu Hause, ich mache das auch sehr gerne. Und ich habe auch gemerkt, dass ich, wenn man so viel gleichzeitig macht, dann denkt man nicht mehr so scharf, dann schwätzt man so viel. Und
man wird unkonzentriert, das ist ja auch ein Phänomen des Internets, ne?
Ja, aber ich kenne auch den, was der Habeck da beschreibt, ne? Also mit dieser Arroganz, die man dann irgendwann kriegt, wenn man auf so einer Welle ist. Es gibt ja bei Sachbüchern, ich habe jetzt das 2. gerade veröffentlicht, da gibt es ja so eine Welle, bei meinem 2. war die ganz klein und beim 1. ein bisschen größer. Da ist man auf so einer Welle und ist erstmal verwirrt, warum wollen die alle was von mir und dann fühlt sich das irgendwann gut an. Bei ihm war es ja viel, viel stärker. Auf einmal wollten ganz viele Menschen was von ihm haben, irgendwas auf ihn projiziert, in ihm gesehen, was er vielleicht gar nicht ist. Das ist ein ganz intensives Gefühl. Und ich glaube, dass man, wenn man sich an der öffentlichen Debatte beteiligen will und nicht nur rumlabern will, was ich in den letzten Jahren manchmal zu viel getan habe, dann muss man versuchen, sich zu fokussieren. Und deswegen möchte ich gerne weniger machen, das genauer machen und gleichzeitig mehr Zeit mit der Familie haben, während meine Frau dann mehr Karriere macht. Das finde ich einen guten Schritt und das ist für mich der eigentliche Grund. Ich ziehe mich nicht aus dem Internet dadurch zurück.
Dankeschön, Jan Kalbitzer.
Sehr gerne.
Psychiater, Autor und demnächst schwerpunktmäßig Familienvater. Das war hr-info das Interview. Den Podcast dieser Sendung finden Sie auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Mariella Milkova.